Frage erstmal die Freunde.
Zu deinem Beruf aus, ja. Was sprechen wir aus? Alle sitzen vorne. So, ja, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute Nummer 14, Table of Cash Flows, das ist Gesundheitspapier von Elfrag. Wir hatten ja heute schon Gelegenheit, eigentlich an verschiedenen Stellen das Thema aufzugreifen. Zum einen, also gestern schon bei, sogar schon bei aktuelles, ich habe schon kurz fixiert, auch bei IFES war es Thema, vielleicht können wir im Ohr vielleicht auch nochmal so ein, zwei Takte zu sagen, habe ich auch ein bisschen Papiere noch dazu. Dann haben wir es schon angesprochen, jetzt natürlich im Kontext der, der ASAP-Befassung und sozusagen der ISB eigenen Aktivitäten und jetzt zum grünen Abschluss für heute das Diskussionspapier von EFAG, wo wir uns ja sozusagen Stück für Stück weiter durchwühlen, nicht da hätte ich fast gesagt, weil wir ja schon festgestellt haben, das ist relativ komplex, ziemlich hierarchisch aufgebaut, ziemlich kleinteilig, insofern vielleicht auch nicht so ganz trivial zu verdauen. Nichtsdestotrotz stellen wir uns natürlich der Aufgabe, und das haben wir die letzten beiden Male auch schon gemacht. Wir haben noch eine weitere Sitzung, in der wir uns dann damit befassen können. Das heißt, die Zeit ab jetzt werden wir dann eben auch nutzen, das alles, was wir von euch bekommen haben, dann in Stellungnahme zu gießen. Und dann haben wir parallel auch noch den Strang, der noch stattfinden wird, im Rahmen der AG-Befassung für Bankenversicherung, da eben auch nochmal das Industriefeedback dann einzusammeln zu dem Kapitel im Diskussionspapier, was wir jetzt, wo wir schon gesagt haben, was wir jetzt hier in der Runde nicht explizit behandeln, sondern das gehen wir immer so ein bisschen in die Weisheit der AG-Mitglieder. Aber alles andere wäre heute der Plan, dass wir da jetzt eben weiterkommen in dem Sinne, dass wir da nochmal einigermaßen ein gutes Bild haben für die Stellungnahme, wo es dann eine Menge Input natürlich aus den verschiedenen Sitzungen und dann sind wir, glaube ich, alle schon gespannt, wie wir das dann zusammenfügen und das können wir dann eben in der April-Sitzung uns dann nochmal. Ja, aber dann würde ich sagen, dann würde ich auch gerne direkt an dich.
Ja, ich habe nur das Problem, also ich mache Vollbildpräsentationen, da habe ich die bei mir auf dem Bildschirm und nicht hier vorne.
Eben waren sie noch da.
Ja, also ja. Größer als das wird es nicht, ja?
Nee, das ist das Vollbild von okay. Explorer.
Ah, okay. Genau.
Alles klar, okay, dann. Ja. Alles klar. Was ich dann irgendwie so zum Eingreifen. Okay. Gut.
Alles klar.
Bitteschön.
Genau. Ist heute dann die vierte Fachausschusssitzung zur Kapitalkursrechnung. Und im Gegensatz zu den vorangegangenen Sitzungen habe ich versucht, das alles mal viel stärker zu kondensieren, was in den Beispielen des Diskussionspapiers alles angebracht wird, also vor allem jetzt für die Probleme für Nichtfinanzunternehmen. Und wie Sven es angesprochen hatte, ich habe mir die Unterlagen von Heiden zur Kapitalflussrechnung angeguckt. Das waren einmal UCAP, das waren die Briten und einmal die Italiener, die den Forschungsstand direkte Methode gegenüber der indirekten Methode dargestellt haben. Und ich habe mir angeguckt, die aktuellen ISB-Papiere, also zur Auswertung der Forschungsphase. Da wird nämlich das EFRAG-Diskussionspapier auch angesprochen und mal geguckt, was sind eigentlich diese Positionen im Vergleich zu dem, was im EFRAG-Diskussionspapier angesprochen wird. Damit wir uns eine Meinung bilden können, weil also die bisherigen Punkte, was ich immer aufgenommen hatte aus den vorherigen Sitzungen, war, dass wir die einzelnen Ziele, also diesen Kapitel 2, was sind eigentlich die Ziele der Kapitalflussrechnung, welche gibt es da, wie wird die tatsächlich verwendet, sehr fein untergliedert wurde. Es ist aber relativ schwierig, einen Überblick zu behalten, ja, wo soll eigentlich wo wollen wir mit der Kapitalflussrechnung hin, wenn man sich immer nur über einzelne Beispiele unterhält. Das Ziel ist jetzt, erstmal grundsätzlicher darüber zu diskutieren. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Frage, insbesondere im Zusammenhang mit IFRS 18, ob wir nicht damit anfangen sollten, erstmal grundsätzlich zu fragen, wenn es eine neue Gliederung mit IFRS 18 für die Gewinn- und Verlustrechnung gibt, dass es Forderungen danach gibt, dass die Hauptabschlussbestandteile stärker aufeinander abgestimmt sind, das heißt auch inklusive der Kapitalflussrechnung, ob der Fachausschuss der Meinung ist, dass es dann auch eine neue Definition oder eine Anpassung der Kategorien der Kapitalflussrechnung von operativ Investitionen und Finanzierung an diese Kategorisierung von IFRS 18 geben sollte. Und wenn das der Fall wäre, dann würden sich auch einige Folgefragen eventuell nicht mehr stellen, weil die dann nämlich genau davon abhängig wären, dass wir sagen, wir orientieren uns jetzt an dieser GV-Gliederung. Das war das, was wir letztes Mal besprochen hatten. Ich habe dazu in der Cover Note in der Randnummer 12 mal versucht, aus den Informationen, die bisher öffentlich verfügbar sind, auch diese Querverbindung deutlich zu machen. Also jetzt nicht nur aus den ASAF-Papieren, für jedes dieser Themen, die hier angesprochen werden, also von der Definition der Zahlungsmittel, Zahlungsströme eines Agenten, nicht zahlungswirksame Transaktionen, Zuordnung von Zahlungsströmen, Angabepflichten, Aufschlüsselung von Informationen, Definition von Messgrößen und Kennzahlen, Übereinstimmung mit anderen primären Hauptabschlussbestandteilen, das, was wir jetzt gleich besprechen wollen, und die Darstellung des Zahlungsstroms aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, das heißt also direkte gegenüber indirekte Methode. Es ist meistens so, dass wenn man sich mit jedem dieser Probleme einzeln beschäftigt, die Lösung davon aber Rückwirkungen auf eine oder mehrere dieser anderen Bereiche hat und nicht unabhängig voneinander entschieden werden kann. Und dafür ist das in der Cover Note mal dargestellt, wo ich da Bezüge sehe, beziehungsweise aus Informationen, die ich dann vom ISB, aus dem Diskussionspapier selber, von den ASAP-Unterlagen heraus abgeleitet habe. Genau, also starten würde ich jetzt erstmal mit der Übereinstimmung mit anderen primären Abschlussbestandteilen. Also wir springen jetzt quasi von dem Punkt, von dem Punkt D, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, der Klassifizierung von Zahlungsströmen erstmal zu dem im Diskussionspapier unter A, beziehungsweise der entsprechende Zahl angegebenen Übereinstimmung mit anderen Hauptabschlussbestandteilen als ein Problem für Nicht-Finanzunternehmen. Das ist relativ kurz gehalten im Diskussionspapier selbst. Es wird angefangen in der Randnummer 359, dass gesagt wird, naja, die Kapitalflussrechnung, es hat Vorteile, die Kapitalflussrechnung zusammen mit anderen Hauptabschlussbestandteilen zu nutzen, also nicht für sich betrachtet, sondern eben mit Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen. Die Rückmeldungen an FRAG waren, ja, das erlaubt dann einen ganzheitlichen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und es ermöglicht die Überleitung zwischen den Abschlussbestandteilen, wenn man das so sieht. Jetzt ist dann angesprochen IFRS 18, dass nämlich die Struktur der GmbV nach IFRS 18 zwar auch operative, investive und eine Finanzierungskategorie enthält, allerdings diese eben nicht übereinstimmen mit den gleichlautenden Kategorien in IRS 7 und dass das eventuell zu Problemen führen kann, nämlich weil die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen in der GUV daher dann den zugehörigen Zahlungsmittelflüssen in der Kapitalflussrechnung abweichen kann, was laut Diskussionspapier zu drei wesentlichen Problemen führt: Schwierigkeit, einzelne Posten der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitalflussrechnung direkt miteinander zu vergleichen, weil man sagen muss, das ist ja jetzt auch, wie schon besprochen, nicht ideal. Es gibt Schwierigkeiten, Zahlungsströme zu anderen Posten im Abschluss überzuleiten und die Verwendung derselben Kategorienbezeichnung in IFRS 18 und IFRS 7, obwohl diese nicht deckungsgleich sind, kann für Verwirrung sorgen. Das waren die drei Punkte, die hier angesprochen wurden. Die Rückmeldungen an FRAG zeigen einerseits, dass manche Stakeholder gegen eine vollständige Konsistenz der Abschlussbestandteile sind. Als Beispiele wurden da genannt Lieferantenfinanzierungsvereinbarung und da die Abbildung in der Bilanz gegenüber der Kapitalflussrechnung oder bei dem Erwerb und der Folgebewertung von Sachanlagen. Andere Stakeholder wiederum sprechen sich für mehr Konsistenz der Abschlussbestandteile aus, zum Beispiel wenn Investitionen oder den Zahlungsströmen betrieblicher Tätigkeit erfasst würden, entspräche dies eher dem Konzept des Free Cashflows und Investitionen bzw. Investitionsausgaben würden zum Beispiel eher mit der Kernaktivität eines Unternehmens zusammenhängen. Das ist quasi die Zusammenfassung dieser vier Randnummern des Diskussionspapiers zur Übereinstimmung mit anderen primären Hauptabschlussbestandteilen. Beim IFRS-Meeting war das auch die Rückmeldung der Briten, die vor einigen Interviews geführt haben mit verschiedenen Stakeholdergruppen, als sich auch Abschlüsse angeguckt haben, dass es eine wesentliche Forderung der Kreditgeber, also auch von Investoren ist, dass es eine Kohäsion, eine Zusammenarbeit zwischen diesen einzelnen Abschlussteilen gibt. Und dann wurde insbesondere gesagt, dass man halt auch die einzelnen Komponenten überleiten kann. Vorgeschlagen wurde auch, dass es qualitative Angaben gäbe, die quasi die Kapitalflussrechnung in dem Falle ergänzen können und diese Nützlichkeit hervorheben würde. Und was öfter angesprochen wurde, auch in diesem Zusammenhang, ist, dass es eine Übersicht der Nettoverschuldung gibt, beziehungsweise eine verpflichtende Überleitung der Nettoverpflichtungen, der Nettoverpflichtigkeiten der Kapitalflussrechnung. Und das sind halt die Diskussionspunkte. Und abschließend, ich spreche das immer mal wieder an, wurde halt gesagt, also diese bessere Verweise zwischen entsprechenden und schon bestehenden Anhangangaben, dass das hilfreich wäre. Und wenn es zusätzliche Angaben gibt, da wo es relevant und wesentlich ist, dass das gefordert wird. Das sind erstmal die Rückmeldungen von aus dem FH-Diskussionspapier und von IFES. Ich dachte mir, bevor man jetzt darüber redet, welche Kategorien, ob man die anpasst an die Gewinn- und Verlustrechnung, nochmal einen kurzen Überblick, was geht eigentlich in IFES 18. Also es gibt ja da nicht nur die operative, die investitive und die Finanzierungskategorie, sondern eben separat eine Kategorie für die Einkommensteuern und für aufgegebene Geschäftsbereiche. Und das ist eben genau der Unterschied, dass diese fünf Kategorien eben nicht gleich sind mit den drei Kategorien der Kapitalflussrechnung, sondern dass unter die operativen Investitionen und die Finanzierungskategorie hier andere Komponenten mit einbezogen werden als per Kapitalflussrechnung. Stand jetzt. Zusätzlich, das könnte man sich auch überlegen, das wird auch häufiger angesprochen, gibt es Auswirkungen des in IFRS 18 angesprochenen Konzeptes Useful Structured Summary und der Grundsätze von Aggregation und Disaggregation, wo es auch Meinungen gibt, ob man die nicht auf die Kapitalflussrechnung übertragen sollte, beziehungsweise ob diese Grundsätze, die in IFRS 18 festgeschrieben sind, nicht auch schon Auswirkungen auf die Kapitalflussrechnung haben werden, bezüglich der Aggregation und Disaggregation einzelner Komponenten, wo häufig kritisiert wird, dass manche Komponenten eben nicht weit genug aufgeschlüsselt sind, zum Beispiel beim Working Capital, um dort Veränderungen einzeln nachzuvollziehen, teilweise auch bei Größen, um den Free Cashflow zu berechnen, ob sich daraus Auswirkungen ergeben, plus die in IFRS 18 definierten Management Defined Performance Measures, wo man sagen, wo es Forderungen gab von einigen, ob man nicht eine ähnliche Variante auch für die Kapitalflussrechnung sich vorstellen kann, dass es quasi eine Überleitung gibt auf Position der Kapitalflussrechnung ähnlich der Vorgaben zu IFRS 18. Ich habe das hier mal versucht darzustellen, wo ich jetzt direkte Auswirkungen sehe, wenn man die Übereinstimmung mit anderen primären Abschlussbestandteilen anstreben möchte. Dann ist es auch je nach angestrebten Übereinstimmungsgrad, ergeben sich dann halt Auswirkungen auf diese anderen Themenbereiche. Zum Beispiel, wenn ich eine Übereinstimmung mit den Abschlussbestandteilen habe, könnte das ja dazu führen, dass ich in den einzelnen Kategorien Definitionen ändere, was unter operativ, Finanzierung, Investition. Das würde dann aber auch bedeuten, dass wenn Messgrößen oder Kennzahlen veröffentlicht werden, die andere Bezüge haben. Das heißt, wenn es da Überleitungen gibt oder die Frage, ob es Überleitungen geben soll dieser Größen, hängt auch damit zusammen, wenn ich diese Übereinstimmung jetzt herstellen möchte, Änderungen vornehme, hat es eine Folgewirkung auf die Definition von Messgrößen. Es hat auch eine Auswirkung auf die Aufschlüsselung von Informationen, weil ich eventuell Informationen, die jetzt womöglich aggregiert sind, aufteilen muss, um diesen Kategorien zu entsprechend IFRS 18. Dann würde sich eventuell die Zuordnung Klassifizierungsströmen ändern, immer im Vergleich zum jetzigen Stand, wenn es da eine Anpassung an IFRS 18 geben sollte. Und im Zweifel sogar eine Auswirkung auf die Darstellung des Zahlungsstroms aus der betrieblichen Tätigkeit direkt gegenüber indirekt. Das ist zwar ein einzelner Punkt. Bei diesem Punkt wird aber immer wieder angesprochen, dass auch dieses Konzept des Useful Structured Summary nicht auch Auswirkungen darauf haben kann, ob zum Beispiel entsprechend IFRS 18 vorgeschrieben werden sollte für IFRS 7, ob wann zum Beispiel die direkte oder indirekte Methode bessere Informationen liefert und um welche Informationen die eigentlich ergänzt werden sollten, um diesem Konzept dieses Useful Structure Summary zu entsprechen. So, ich habe hier jetzt diese verschiedenen Zuordnungen mal versucht vorzunehmen, weil das eben separat ist. Also wenn man die genommenen Verlustkategorien an IFRS 18 anpassen würde, dann würde sich auf jeden Fall direkt die Zuordnung Klassifizierung von Zahlungsströmen mit ändern müssen, damit man diesem Konzept entspricht. Bei der Aggregation und Disaggregation gibt es eben direkt die Verbindung, wenn man sich an IFRS 18 anlehnt, zu diesem einzelnen Punkt, Themenschwerpunkt, Aufschlüsselung von Informationen bei den Angabevorschriften für übliche Cashflow-Kennzahlen. In Anlehnung an die Vorgaben zu IFRS 18 gibt es dann die Querverbindung zu den Definitionen von Messgrößen und Kennzahlen. Plus wir haben, wenn wir eine Anwendung des Grundsatzes des Useful Structured Summary sehen, eine Anlehnung an diese Anwendungsleitlinien zur Aufschlüsselung der operativen Aufwendung nach Kostenart oder Funktionsbereich in IFRS 18. Und hier gibt es die Frage, sollten ähnliche Anwendungshinweise auch für IFRS 7 aufgenommen werden hinsichtlich der Vorschrift oder der Bedingungen, unter denen die direkte bzw. indirekte Methode nützlichere Informationen liefern. Wenn man es dann ganz genau sieht, dann sind indirekt alle diese Punkte auch mit den anderen Themenbereichen irgendwie miteinander verknüpft. So dass es Sinn macht, erstmal darüber zu sprechen, bevor wir dann über Einzelheiten in diesen Unterthemen sprechen, die, wenn wir hier aber eine Entscheidung treffen, dass wir eins dieser Ziele verfolgen, eventuell schon Probleme in diesen einzelnen Themenbereichen lösen kann. Und die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, ist erstmal beziehungsweise eine Diskussion anregen, was der Fachausschuss eigentlich davon hält, ob man sich an diesen IOV-Kategorien von IFRS 18 auch für die Kapitalausschussrechnung orientieren sollte oder nicht. Und wenn ja, also mit welchem Argument?
Deswegen, ich muss gerade schmunzeln. Wahrscheinlich jeder, also das ist tatsächlich ein Thema. Ich meine, das klingt auf dem Papier erstmal erstrebenswert, ja, die Kohärenz zwischen den Primärrechenwerken. Aber da gab es ja mal vor vielen Jahren, Zehnten, ein großes Projekt, wo man alle Rechenwerke miteinander verheiraten wollte, damit die sozusagen miteinander sprechen und alles so durchfließt, bis am Ende Geld rauskommt. Oder rausgeht. Ja. Und das ist gescheitert, weil auch die Zielsetzung der einzelnen Rechenwerke unterschiedlich sind. Was unglücklich ist, ist tatsächlich die Terminologie, dass diese terminologische Verwandtschaft, weil ich glaube, wer Abschlüsse analysiert, geht grundsätzlich davon aus, dass er das unterscheiden kann, aber er ist unglücklich. Aber ich glaube, das jetzt wieder aufzurufen, das Thema macht aus konzeptioneller Sicht Sinn, aber das weiß ich nicht, ob das unter unterschiedlichen Zielsetzungen dann irgendwo hinführen wird. Daran ist damals auch das Projekt gescheitert. Also dass ich glaube, die Ideen waren alle gut, und aber ich glaube, am Ende hat man das nicht miteinander gebracht. Plus, dass man dann die direkte Methode der Cashflow-Rechnung beantworten wollte. Deswegen, das war so.
Ja. Das ist ja alles Leute schon Möglichkeiten eigentlich auszudiskutieren, mit ganz vielen Beispielen und so weiter, ne, und Überlegungen. Das heißt, wenn man das mit diskutieren, kann man das ja nochmal wieder in Diskussionen, aber ich frage mich auch so ein bisschen, was, wo das dann empfehlen soll, ne?
Also anders
konzeptionell sinnvoll, ja, aber, kriegt man das realistischerweise umgesetzt?
Vielleicht müsste man nochmal ins Archiv einsteigen, ja, und nochmal gucken, woran es eigentlich damals gescheitert ist, weil ich glaube sofort, also wenn ich heute mit Müll starten würde, würde ich sagen, es macht ja Sinn, weil ja irgendwie alles, Aufwendungen der Dinge sind ja auch nur irgendwie rumgeschickt mit Cashflows, ja. Das muss doch zueinander sprechen. Ja, obwohl man noch das Lücke-Theorem raus, dann kann man das auch noch alles barwertig ineinander überführen. Und dann, aber ich glaube, da muss Gründe, also es gab ja Gründe, warum es gescheitert ist. Also ich habe es ja auch erfolgreich verdrängt, aber es, ich weiß noch, damals war da schon, weil auch so viel Arbeit reingegangen ist, keine leichte, also das einfach zu beenden, sondern es gab schon Gründe. Ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass die Zielsetzung einer Kapitalausrechnung eine andere ist als einer GMV oder einer Bilanz.
es läuft ja auch in vielen Bereichen einfach weit auseinander. Ne? Also wenn man jetzt einfach an Leasing zum Beispiel denkt oder so, ne? Also das ist wirklich, das ist ja wirklich ähnliche Cashflows, vielleicht nur, das ist ja so die Idee, ne? Ähnliche Cashflows und Aufwendungen anfallen, nur vielleicht ein bisschen Periode verschoben, das ist ja auch gar nicht unbedingt.
Genau. Also ich glaube, wenn ich alles vollständig abbilden würde in allen Rechenwerken, ich glaube, dann könnte sie übereinander überleiten, über die Perioden. Aber vielleicht muss man auch noch mal, nicht dass der Google, ich weiß nicht, ob das Archiv ist abgeschaltet, da wie das geht, ich glaube, da muss man anfragen. Vielleicht gibt es das doch irgendwo im Internet. Zumindest mal die alten ISBN-Updates zu dem Projekt.
Ich muss auch mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Jetzt was bringt es mit dir noch ein Leasing, das ist vielleicht wieder eine Abschaffung aus zwei Betriebsassets vielleicht, ja. Wo sind dann die Cashflows in der Cashflow-Statement zu begeben und fortlaufen und so, da sieht man ja schon nicht so viel. Noch weiter noch mit Supplier Finance oder anderen Themen, ja, ist das schwierig.
Man kriegt dann deine Agentendiskussion, ne? Also wie das ist sinnvoll.
Ich meine, IFRS 18 ist natürlich ein Anknüpfungspunkt, der jetzt hier im FAQ-Diskussionspapier direkt angesprochen wurde. Wir hatten ja vorhin die Vorstellung für die ASA-Sitzung. Da war es ja gar kein separater Punkt, sondern da wird dann zum Beispiel angesprochen, wenn man jetzt als ein Beispiel geht, bei der indirekten Methode, dass man sich zusätzliche Informationen wünscht, um Veränderung des Working Capital vollziehen zu können, dass das in der Kapitalverzeichnung eine zusätzliche Anlage gibt. Damit würde man ja auch jetzt nicht die Übereinstimmung dieser Abschlussbestandteile hinkriegen, man könnte aber Überleitung besser hinkriegen. Also zwischen wir wollen eine komplette Übereinstimmung zu wir wollen eine bessere Überleitung, das läuft, glaube ich, auch unter diesem Schlagwort.
Also die Frage ist, fehlt was, um die Analyse zu erleichtern?
Genau. Ja,
das muss man. Ich glaube, das kommt ja mal wieder mit den Working Capital Überleitungen, da kommt ja auch diese ganze Universe Factoring Diskussion ein Stück weit auch her, ja, Factoring überhaupt, ja.
Ja, aber der Punkt ist, warum ich das auch sage, weil es ist natürlich eine Frage, die sich stellt, wenn man das Diskussionspapier liest, das habe ich vernommen, okay, also diesen genauen Gleichlauf kriegt man wahrscheinlich gar nicht hin aus Gründen, die bekannt sind. Nichtsdestotrotz, also dann ist es ja schon eine Beantwortung dieser Frage. Das nächste wäre, ob man sich dann vorstellt, also für die Aufschlüsselung, ob es hier Sinn macht, sich auch an diesen Kategorien beziehungsweise welche Auswirkungen man sich vorstellen kann, eigentlich IFRS 18 hat, zu den beschriebenen Ausführungen zur Aggregation und Disaggregation, wie sich die auf Zahlungsströme auswirkt, man dann schon erwarten kann, dass die jetzt im Zusammenhang auch mit diesem Grundsatz des Useful Structure Summary zu einer größeren Aufschlüsselung führt, beziehungsweise, wenn nötig, zu Anhängen da. Aber das ist ja das, wie sich nach 18 liest. Was dann für mich, also die Frage wird so nicht gestellt, aber also zumindest nicht im Diskussionspapier, ob IFRS 18 diese Probleme quasi schon nicht lösen würde oder ob man jetzt in IFRS 7 nochmal separat hier etwas vorschreiben müsste. So verstehe ich die Diskussion. Das Ziel vielleicht nochmal so für heute wäre, dass wir uns über diese 8-9 Themen, die das FAQ-Diskussionspapier aufwirft, zumindest vielleicht eine Art Priorisierung hinbekommen, was vielleicht am wichtigsten wäre, wo man Änderungen vornimmt oder vielleicht auch gerade nicht. Weil ich habe die ISB-Papiere gelesen und da wird einmal Bezug genommen auf das Diskussionspapier und vor allen Dingen auf diesen ersten Teil zu den Zielen. Da wird gesagt, dass man aus den Rückmeldungen, die man bekommen hat, schon so sieht, dass die Zielstellung der Kapitalverzeichnung an sich erfüllt wird. Fragt sich, ob das Diskussionspapier hier eigentlich eventuell neue Ziele einer Kapitalverzeichnung aufstellen möchte. Das wird verneint. Und die Frage wird gestellt, na gut, aber wenn es einzelne Themenbereiche gibt, die neu geregelt werden, die eventuell ein anderes Ziel verfolgen, dann müsste man das eventuell mit aufnehmen. Das ist in zwei Absätzen das, was ich in den ISB-Papieren gelesen habe, zu diesem AdFab-Diskussionspapier, was für mich heißt, diese einzelnen Zielbezüge, die wir ja auch in den letzten Sitzungen so oft besprochen haben, für die einzelnen Themenbereiche, also dieses Ziel wird erfüllt, widerspricht aber diesem Ziel. Wie werten wir die einzelnen Ziele ein? Die Frage, die sich bei dem dritten Kapitel aber eigentlich stellt, ist, oder auch explizit gestellt wird, ist, gehen wir mit diesen einzelnen Beispielen, sehen wir die Probleme, die da angesprochen werden, und wenn ja, wie werten wir die ein? Also ist es eher höher oder niedriger von der Priorität her, und dann bei manchen Zusatzfragen sollte das gelöst werden innerhalb der Kapitalkursrechnung. Wenn du meintest, es gibt so eine fiktive Rechnung, also manche Sachen, die ich lese, das hört sich gar nicht so fiktiv an, weil mich auch die Frage gestellt wird, sollte man überhaupt auf Zahlungsmittel überleiten oder auf sowas wie eine Nettoverschuldung, dass da quasi andere, also dass eben nicht auf Zahlungsmittel überleitet wird, sondern was anderes, was dann nicht die Kapitalkursrechnung im Sinne wäre, wie wir die bis jetzt kennen. Und dann könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass da auch Veränderungen aufgeführt werden, die nicht Zahlungsmittel sind, mit einem Problem, wie wir auch schon vorher besprochen haben. Und das ist so im Wesentlichen diese Frage zum dritten Kapitel, wo wir irgendwie meinen Standpunkt dann entwickeln müssen, den man dann in der Stellungnahme gießen kann. Also diesen ersten Teil, wie wir diese Ziele einwerten, das weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, weil es sich auch so anhört, als würde das ISB da jetzt auch nicht den großen Fokus vorlegen. Vielleicht, weil wir jetzt schon in diesen Unterpunkten sind, die sich auch wieder hier in einzelnen Punkten widerspiegeln, können wir einfach mal weitergehen und dann mal gucken, vielleicht kommen wir dann nochmal zu Positionen. Also, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, das war die Zuordnung und die Klassifizierung von Zahlungsströmen. Ich habe den Teil, den haben wir schon mal besprochen. An sich geht es darum, es wird in IAS 7 Absatz 10 vorgeschrieben, dass der Cashflow bzw. die Cashflow-Rechnung Kapitalverzeichnung aufgegliedert werden soll in operativ investierte Finanzierung und dass diese genaue Zuordnung eben von entscheidender Bedeutung ist, um die Verständlichkeit oder das Verständnis der Tätigkeiten des Unternehmens zu bekommen. Das hat dann Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Relevanz der bereitgestellten Informationen. Das haben wir ja in der letzten Sitzung schon besprochen. Dann wird zusammengefasst, naja, es sind in IAS 7 relativ breit gefasste Definitionen dieser Kategorien enthalten und gibt eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen, was dazu führen kann, dass es Fehlklassifikationen gibt oder Klassifizierungen und Unterschiede bei der Darstellung ähnlicher Transaktionen in verschiedenen Unternehmen führen. Und das kann zwei Gründe haben, das haben wir auch besprochen, nämlich einmal, es gibt Klassifizierungswahlrechte, wo gesagt wird, es sollte eigentlich mit IAS 18 zumindest für ein Großteil der Unternehmen abgestellt sein. Und das andere, es könnte sein, dass eben IAS 7 keine spezifischen Leitlinien zur Klassifikation einiger Zahlungsströme enthält. Und manche machen halt die Definition auch von betrieblicher Tätigkeit in IAS 7 dafür verantwortlich, was ja quasi so eine Residualkategorie ist, was ich zumindest verstehe, was es ja auch in IFRS 18 ist bei den operativen Gewinnen. Genau, und da wurde diskutiert, sollte es jetzt eine direkte Definition der betrieblichen Tätigkeit geben oder sollte die als Residualkategorie beibehalten werden. Wir haben da Probleme aufgelistet, wenn es jetzt keine Residualkategorie mehr wäre, dann wäre das Problem, dass eventuell auch Zahlungen, die keine Investition sind, weil die Investitionskategorie auch so restriktiv beschrieben ist, nicht mehr über die operative Kategorie aufgefangen würde und dann gar nicht mehr wieder gespiegelt würde. Und die Probleme, die jetzt bei der Zuordnung einzeln angesprochen werden, sind insbesondere bezogen auf die Relevanz der dargestellten Zahlungsströme, nämlich einerseits ist es das Beispiel, es gibt diese Mehrkomponentengeschäfte und ein Beispiel der Mehrkomponentengeschäfte können zum Beispiel auch die Zahlungsströme eines Agenten sein und beziehen sich fast immer auf nicht zahlungswirksame Transaktionen. Dann wird angesprochen, naja, eine Lösung könnte darum bestehen, Zahlungsströme wiederzuspiegeln, die nicht stattgefunden haben, wo wir gemeint haben, man müsste sich dann grundsätzlich erstmal überlegen in der Kapitalkursrechnung, was ist eigentlich das Ziel, was soll in der Kapitalkursrechnung gezeigt werden. Geht es um die eigentliche Veränderung von Zahlungsmittelbeständen Und da haben eben nicht zahlungswirksame Transaktionen stattgefunden, dann sollten die nicht dargestellt werden. Oder ist das Ziel, dass man ähnliche Geschäftsvorfälle versucht, möglichst ähnlich darzustellen, dann würde man dann zur Lösung kommen, ja, dass man die wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch in der Kapitalversicherung darstellen müsste. Der zweite Problembereich sind eben, dass nur Ausgaben, die zu in der Bilanz angesetzten Vermögenswerten führen, als Investitionstätigkeit eingestuft werden. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Das ist diese Definition. Wenn man dann das ist hier unten angegeben, diesen zweiten Punkt, also die Befürchtung ist, dass Investitionsausgaben die nicht zu einem aktivierungsfähigen Vermögenswert führen, dass der Zahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit eben unterbewertet wird. Weil wenn ich mich hier Investitionen zuordnen kann, dann sind die im operativen Bereich und würden den halt eben nach unten korrigieren. Es gibt, also ich mache jetzt nur diese Überpunkte, also bei der Zuordnung und Klassifizierung von Zahlungsströmen wird angesprochen, es gibt zusammenhängende Ein- und Auszahlungen, die dann unterschiedlich klassifiziert werden. Und als Beispiel werden die Finanzierungsvereinbarungen genannt und Einzahlungen aus Aufwendungen der Zuwendung der öffentlichen Hand. Es gibt Probleme bei der Unterscheidung zwischen operativen und Finanzierungsleasing. Einige Nutzer hatten angegeben, dass sie eigentlich die frühere Unterscheidung zwischen operativen und Finanzierungsleasing bevorzugen würden, zumindest bezogen auf die Kapitalflussrechnung, dass nämlich Zahlungsströme im Zusammenhang mit operativen Leasing früher im Zahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen wurden, nun im Zahlungsstrom aus Finanzierungstätigkeit. Und einige der Ansicht sind, dass der Unterschied zwischen einem Leasing und dem faktischen Kauf klargestellt werden sollte, um eine relevantere Klassifizierung in der Kapitalflussrechnung zu erreichen. Das wiederum Auswirkungen auf wichtige Leistungskennzahlen hat. Dann wird noch angesprochen die Klassifizierung von Steuerzahlungen, dass es hier auch Probleme gibt, dass die Standardklassifizierung von Steuerzahlungen immer im Zahlungsstrom aus der betrieblichen Tätigkeit führt und aber auch Steuern dann im Zusammenhang mit einer Finanzierung als Zahlungsstrom aus der betrieblichen Tätigkeit ausgewiesen werden. Dass sich Steuersätze von Ertragssteuern unterscheiden können, dass man dazu keine Informationen hat. Und andere Sichtweise befürwortet hingegen spezifische Angaben zu Steuerzahlungen bei den Steuerangaben und nicht in der Kapitalflussrechnung. Und das ist dann wieder bezogen auf IFRS 18, dass die Klassifizierung von Steuerzahlungen in der Kapitalflussrechnung damit dann inkonsistent ist zu IFRS 18, die ja eine separate Kategorie für die Steueraufwendung haben. So, das ist quasi alles, was zu den Zuordnungen der Klassifizierung der Zahlungsströme angehen wurde. Und dann hat man hier wieder diesen Zielbezug, inwieweit die einzelnen aufgeführten Beispiele einzelnen Zielen entsprechen. Und auch nochmal die Diskussion, das ist jetzt eben ein Teilbereich von diesen genannten Beispielen. Sehen Sie da einen Änderungsbedarf, der irgendwie eine Stellungnahme gegossen werden sollte hinsichtlich der Zuordnung von Zahlenstücken? Anhand dieser Beispiele zum Beispiel.
Kommen wir eigentlich genau an den Punkt, wo wir schon dran vorbeigekommen sind. Also das war dann auch der nächste Punkt, das glaube ich. Das waren ja jetzt schon Sachen, die wir vorhin relativ konkret im Kopf hatten. Ne? Das ist echt wieder, ja. Und also ich glaube, es geht wirklich dann, also im Kern geht es zurück auf die Frage 17, 16, ja. Genau. Ich finde es ähnlich, also was ich interessant finde, erstmal also als Beobachtung, dass jetzt das die Diskussion jetzt hier um diesen Relevanzaspekt ja auch kommt. Ich hatte vorhin, war ich eher bei Vergleichbarkeit, was genau jetzt eigentlich Vergleichbarkeit bedeutet. Weil ich finde es schon interessant, jetzt wieder mal aufs Risikobeispiel zurück. So, jetzt haben wir da in der Bilanz von BMV was geschaffen, um Sachen vergleichbar zu machen. So, da jetzt, wo ich das hier lese, so, das wird jetzt erstmal auch nicht in Zweifel gestellt. Aber jetzt eben sagen, ja, haha, aber für die Zahlungsstunde habe ich jetzt irgendwie einen anderen Blickwinkel darauf. Ja, und sage jetzt eben, da fände ich doch eine unterschiedliche Behandlung, warum auch immer, das steht ja jetzt hier nicht so genau, aber die offenbar Postulat ist ja, ja, eine Unterscheidung würde jetzt hier aber Sinn machen. Und da müssen wir eigentlich mal einsteigen und sagen, okay, wer sowas sagt, warum und wie deutlich dann eben Vergleichbarkeit. Also dann hat das auch mal eine andere Qualität hier, dass ich dann sage, nee, das sind zwar ökonomisch ähnliche Sachverhalte und für die Bilanz und die UV sollen die auch vergleichbar sein, aber für die Kapitalverzeichnung sollen sie es aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das müsste man ja eigentlich mal versuchen, dann rauszuarbeiten, jemand, der so dann drauf, warum macht er das, was genau will er, welche Informationen da haben und so damit wir machen. Das scheint mir eben schon so zu sein, dass das eben, dass diese Rechenwerke jetzt wie eine Kapitalverzeichnung eben offenbar dann nicht so gleichartig sind oder nicht so eng miteinander verzahnt sind wie die Bilanz und die GMV offensichtlich, weil diese Fragen jetzt hier irgendwie häufiger kommen. Also da schafft man sich jetzt auch schon rauszunehmen. Nee, das soll aber vielleicht irgendwie nochmal anders behandeln. Das ist nicht schon was
interessant. Ja. Also vielleicht nochmal auch hier Rückmeldungen, die im ESB in diesem Arbeitspapier 20D, das ist deren Analyse der eigenen Forschungsaktivitäten. Und da wird gesagt, dass viele rückgemeldet haben, dass diese Zwischensummen, also zum Beispiel der Cashflow aus operativer Tätigkeit, ein sinnvoller Ausgangspunkt ist für ihre eigene Analyse. Dass sie dieses grundsätzliche System, gerade die Nutzer, gar nicht in Frage gestellt haben. Also dass einige, da geht es eher aus Sicht der Ersteller und der Regulatoren darum, dass sie gesagt haben, die haben einige Bereiche identifiziert, wo sie sagen, ja, da gibt es Probleme bei den Zuordnungen. Investoren wiederum haben gesagt, die können eigentlich mit diesem System leben. Also so ist es zusammengefasst. Deswegen auch hier die Frage, also passt es vielleicht? Also das ist ja die Frage, wo sich alle zu widersprechen. Es ist zumindest, was man ja auch mal sagen muss, in ES7, also das ist auch, wenn es ein Altersstandard ist, aber man hat sich ja doch dann gewöhnt, was da drin steht und was nicht. Jetzt kann man überlegen, wo müsste man jetzt Ergänzungen vornehmen oder schmeißen wir jetzt alles über den Haufen und was kann man danach wieder damit anfangen? Jetzt müsste man sich auch die Frage stellen. Also insbesondere, wenn die Nutzer das vorne halt unterpacken sagen, das ist okay, an anderen Stellen für Cashflow-Kennzahlen, das ist halt, wie gesagt, immer alles auseinandergerissen, wird gesagt, hey, eventuell ist es hilft, wenn man bestimmte Zwischensummen einzieht, beziehungsweise Kennzahlen, die angegeben werden, überleitet auf die Kapitalflussrechnung oder vorschreibt, aus welcher Position der Kapitalflussrechnung man ausgeht, um diese Cashflow-Kennzahlen dann herzuleiten. So ist es wie auch immer, von der einen oder der anderen Seite. Oder ob man es vorschreibt, da waren aber nicht so viele dafür. Deswegen, also ich meine, es ist ja auch ein Ergebnis zu sagen, wir sehen da keinen Änderungsbedarf.
Auch hier gilt doch eigentlich, oder? Dass man sich nicht verzetteln sollte. Ne? So ähnlich wie es so in den Wohnheimen. Aber wenn man jetzt alle, sagen wir mal, alle Baustellen wieder aufmacht, Cohesiveness und so weiter, ja, vergleichbare Sachverhalte, die ich da schon mal, wenn ich einen riesigen Sachverhalt zum Beispiel habe, ist es eben nicht das gleiche Ding auch. Da gibt es natürlich Parallelen, man kann überlegen, ja, das ist dann vergleichbar, aber es ist natürlich nicht das gleiche, weil eben im Anfang Cash offenbar besser auch im anderen Fall liegt. Ne? Also mein Gefühl ist, dass da einfach zu viele Baustellen aufgemacht werden potenziell. Ich weiß aber morgens noch mal einmal vielleicht diskutiert, aber dann muss es ja schon einen sehr guten Grund geben, ne? Nochmal so alles in Frage zu stellen. Wie sehr es denn geht, man einfach sagen würde, okay, lass uns noch wieder darauf konzentrieren, welche praktischen Probleme gibt es. Wie kriegt man die gelöst, ne? Ähnlich wie bei Price, ähnlich wie bei vielleicht irgendwie bei dem Intangibles-Projekt und so weiter, ne? Also es ist sich da eine große Gefahr, dass man sich einfach verzettelt.
Weil meine einzelnen Punkte waren ja schon ein Schritt in die Richtung zu sagen, wir wollen Dinge klarer stellen, die in die Investition wirken, das haben das zum aktivierbaren Vermögensgeld führt. Weil ansonsten wird es ja irgendwann beliebig, was ich noch in die Investitionsfähigkeit reinpacke.
Ja, und das ist ja das, was dann plötzlich unbeliebt ist, nämlich, dass ich nicht mehr machen kann.
Genau. Kassel, ja, dann schlägt dann das für den Hauptverdienst.
Deswegen, es wird ja immer eine Ansammlung von Konventionen sein, ja, und wird man muss sich mal sehen, wo zum Beispiel Lücken bestehen. Also wo gibt es echte Informationsdefizite versus, das ist jetzt so dargestellt, das ist unschön, aber ich kann es mir zum Beispiel, die Information, ich kann es mir sozusagen umbauen für meine Zwecke. Das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, mir fehlt irgendwas. Und ich glaube auch, man muss tatsächlich mal, ja, wie mit, es ist gut, dass man Inventur macht, aber es wird Sachen geben, die guter zu lösen sind versus, ich kann versuchen, alles zu lösen. Dann werde ich nicht fertig mit dem Projekt, weil kann ich das genau zum Teil hier machen.
Gut, jetzt muss man das hier so ein bisschen einordnen. A, ist das ja jetzt, das Google konkret ja auch ein ISB-Produkt und B ist ja wirklich auch ein bisschen strebbar, ne? Ist ja nur noch wirklich eine sehr global galaktisch, sollen wir das zumindest nochmal diskutiert, relativ weit. Aber ja, also ich sehe das also auch, man muss wahrscheinlich dann auch zugeschrieben, okay, die verschiedenen Rechenwerke haben also offensichtlich auch unterschiedliche Funktionen, ja, also wie gesagt, Leasing oder was ich aus dem Operating Control lesen kann oder nicht lesen kann, da würde ich sagen, ja, so wie gesagt, da jeweils 16 haben wir zum einen jetzt alles, was voll Operating lief war, also nicht nur das Thema Zinsanteil ist ganz unten, klar, das ist auch noch raus, aber insbesondere natürlich EBIT versus EBITDA, ja, was man eben schon gemacht hat im Vergleich zu vorher, da müsste man dann ja auch sagen, ne? Also, ja,
also die Frage, die ich mir stelle, ist, beziehungsweise was im Diskussionspapier am Anfang steht, in der Einleitung bei diesem Kapitel 3 ist, dass das die Rückmeldungen sind, die FH erhalten hat, ohne eine Wertung vorzunehmen. Also da sind halt alle Beispiele drin, die genannt wurden, ohne zu sagen, dass sie die unterstützen oder nicht. Das ist jetzt uns quasi überlassen. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch besonders viel. Deswegen halte ich das aber auch für wichtig, dann zu sagen, wir sehen da keinen Änderungsbedarf oder nicht in dem Umfang oder kann man das durch Angaben lesen. Vielleicht ist es durch IFRS 18 schon gelöst, wenn man sagt, naja, also für diese Aufteilung von Informationen und Anhangangaben, die jetzt mit diesem Structured Useful Summary, Useful Structured Summary in IFRS 18 eingeführt wird, löst sich das eventuell schon dadurch. Wollen wir jetzt Kategorien für Investitionen neu aufmachen? Also irgendeine Position muss man ja beziehen, die dann aber auch sein kann, ja, das sehen wir eben keine Änderung, weil dann sonst ist für mich zumindest die Frage, was kommt aus diesem FH-Diskussionspapier eigentlich raus am Ende, wie war das dann das ESB-Projekt beeinflusst, muss man immer sehen, aber das war für mich, also weil wir bis jetzt noch keine Stellungnahme, keine richtige Position erarbeitet haben. Und wir haben halt nur noch die Sitzung im April und dann ist eben der 15. Mai, 2 Tage vor der nächsten Ausschusssitzung. Das heißt, es ist nur noch die April-Sitzung und der Rest wäre dann im Umlaufverfahren.
Ja, aber bei der Welt, das sieht sich als sehr passbar im Papier, ganz ehrlich. Und das, also wenn wir je nachdem, wie die April-Sitzung läuft, das gehen, vorbei würde ich mir schon noch erlauben, und sagen, das in meinem Haus zu sehen.
Ja. Ich stelle mal bei ISB einige Standardzettel gerne mal
sehr einfach machen. Insofern,
ja. Ich glaube auch nicht, dass sie sich gegen Zulauf den Eingang, den Posteingang werden am Zeitpunkt, weil ich könnte mir vorstellen, dass man jedes
Kind. Ich habe also ganz, jetzt kommen wir noch eine Wissensfrage für heute, weil ich weiß, gab es Leute, die wegen Zug und so Nachmittag nicht mehr da sind. Ja, wer muss denn jetzt so Mittagspause, nach der Mittagspause weg?
Du musst weg? Schön wäre es, wenn wir die Mittagspause verkürzen könnten und dann etwas vor, nach 15 Uhr. Vielleicht schon.
Zu die Aufzeichnung, also
wichtig, aber jetzt nicht gleich zu dicht, ist nicht gestrichen worden.
Wenn wir jetzt zum Mittag gehen, dann hätten wir jetzt gute 40 Minuten fürs Essen, dann könnte man um 1 weitermachen statt Viertel nach 1. Und ich glaube, wir hatten an sich geplant bis 2, dann würde man sagen, bis Viertel vor 2. Also dann wäre zumindest der.
Ja. Muss machen? Dann machen wir jetzt den Tag.
Das war doch die eigentliche Frage, Sven.
Oh, ja. Wenigstens ein Schluss wieder, ja.